Es gibt Dinge, da müssten wir aufpassen. Also wir wollen nicht, wenn eine Rakete kaputt geht, sagen wir in Florida, kann nicht plötzlich die ganze Umgebung verseucht sein. Darum ist es gut, sich das zu überlegen, ehrlich gesagt, wie viel radioaktives Material ist da drauf und was passiert, wenn das zerstreut wird, auf dem Boden, aber auch auf dem Weg hoch. Man muss diese Risiko zusammenzählen und verstehen, auf welcher Art gibt es welche Mitigationsmöglichkeiten, um wirklich mit dem umzugehen. Ich hoffe nicht, dass wir den Krieg im Weltraum machen, aber ehrlich gesagt entwickeln wir uns leider darauf zu.
Elon Musk hat prominent geschrieben, dass Quantencomputing genau in diese beschatteten Krater auf dem Mond gehöre. Was steckt aus deiner Sicht dahinter?
Ich würd einfach sagen, es ist unglaublich wichtig, dass wir Fortschritte machen mit Quantum Computing, dass es auch hier funktioniert. Dann haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, dort effizienter zu machen. Meine Generation, deine Generation, wir haben keine Technologien, um tiefer in den Weltraum zu gehen. Hey, zum Teil ist das, weil wir mehr Geld ausgeben im Militär als in die Forschung vorwärts. In den nächsten 10 Jahren möchten wir auch diese Technologien in den Weltraum bringen. Ich hoffe, wir bringen genug Information zurück von diesen Satelliten, um wirklich zu verstehen, gibt es Leben außerhalb der Erde.
Das folgende ist ein Gespräch mit Professor Dr. Thomas Zubuchen, den am längsten amtierenden Wissenschaftsdirektor in der Geschichte der NASA und einem der visionärsten Köpfe der internationalen Raumfahrt. Thomas Zubuchen wuchs in Heiligenschwendi auf, einem kleinen Bauerndorf im Berner Oberland, als Sohn eines freikirchlichen Erweckungspredigers. Thomas studierte anschließend Physik an der Universität Bern, promovierte 1996 in Astrophysik und zog 2 Wochen später in die USA. An der University of Michigan wurde er später Professor für Weltraumforschung und gründete das größte studentische Entrepreneurship-Programm Amerikas mit, das heute als eines der führenden Innovationsprogramme weltweit gilt. 2016 wurde er dann Wissenschaftsdirektor der NASA, eine Position, die er länger hielt als jeder andere in der Geschichte der Behörde und verantwortete ein Jahresbudget von 8,6 Milliarden Dollar, leitete über 130 laufende Missionen, brachte 37 davon zum Start und initiierte 54 neue. Unter seiner Führung berührte ein Raumschiff zum ersten Mal die Sonne. Der Perseverance Rover landete auf dem Mars. Der Ingenuity-Helikopter flog als erstes Fluggerät kontrolliert auf einem anderen Planeten. Und das James Webb Space Teleskop, das ambitionierteste Weltraumteleskop aller Zeiten, erreichte seinen Orbit 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Seit 2023 ist Thomas zurück in der Schweiz, wo er als Professor für Weltraumwissenschaft und Technologie an der ETH Zürich die Space-Initiative leitet, den ersten Masterjahrgang in Space Systems im September 2024 startete und gemeinsam mit ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher ein europäisches Gegenstück zu SpaceX fordert. In diesem Gespräch sprechen wir darüber, wieso Elon Musk und Jeff Bezos jetzt Rechenzentren ins All schicken wollen, warum der Mars Rover unter Thomas Führung jetzt seine Fahrten mit KI plant und welche Rolle KI in der Weltraumforschung spielt, wieso gerade ein neues Mondrennen zwischen den USA und China entbrennt, was Kernreaktoren auf dem Mond wirklich für die Zukunft der KI bedeuten und warum die Thermodynamik uns möglicherweise dazu zwingt, die Berechnung irgendwann ins All zu exportieren, sowie viele weitere Themen, über die sonst einfach kein öffentlicher Diskurs stattfindet. Thomas ist einer der beeindruckendsten Menschen, die ich bisher interviewen durfte. Jemand, der nicht nur über Innovation redet, sondern sie auch persönlich auf der größten Bühne der Welt umgesetzt hat. Daher bin ich besonders dankbar, dieses tiefgehende Gespräch für alle möglich machen zu können. Mein Name ist Leonard Schmedding und hier bei Everlast AI dreht sich alles um künstliche Intelligenz im Geschäftskontext. Ich bin selbst Inhaber der führenden deutschen KI-Beratungs- und Implementierungsagentur Everlast AI und mein Ziel mit diesem Kanal ist es, den Zugang zu der wohl mächtigsten Technologie der Menschheitsgeschichte für jeden einfach verständlich zu übersetzen. Ich teile dir reale Einblicke in meine Projekte, die besten Use Cases, wöchentliche KI-News und vor allem interessante Gespräche mit den weltweit führenden Professoren, KI-Forschern und Unternehmern aus meinem Netzwerk, die oftmals einen ganz anderen Blick auf die Entwicklungen haben als der Mainstream. Ich bin dankbar für über 270.000 Menschen in den letzten 2 Jahren, die sich dazu entschieden haben, ein Teil dieser Mission zu sein und damit allen anderen mindestens 2-3 Jahre voraus zu sein. Die größte Unterstützung für diesen Kanal ist es, wenn du dieses Video hier likest, sofern es dich inspiriert und es mit deinen Freunden und Kollegen teilst, die sich noch nicht so tief mit der Materie auseinandergesetzt haben wie du. Und nun freue ich mich, dir dieses Gespräch mit Thomas Zubuchen zu präsentieren. Also starten wir direkt rein. Ja, Thomas, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Du hast in Bern Physik studiert, 1996 promoviert, bist anschließend in die USA gezogen, wurdest dann Professor an der University of Michigan. Hast dort das größte Entrepreneurship-Programm für Studenten in Amerika mitgegründet, wurdest 2016 zum Wissenschaftsdirektor der NASA ernannt. Seit 2023 bist du nun zurück in der Schweiz und leitest die Space-Initiative der ETH Zürich. Wir werden gleich natürlich über all diese Dinge sprechen, sowie auch über ein paar größere Themenkomplexe wie Data Center, KI, den Weltraum natürlich und die Zukunft. Zunächst zum Start habe ich eine etwas ungewöhnliche Frage vorab. Wir longen das erstmal ein und werden dann später im Gespräch bestimmt nochmal drauf zurückkommen. Du kannst einfach mit entweder oder antworten und dann ordnen wir das später nochmal ein bisschen mehr ein. Es sind eigentlich zwei Fragen und zwar Star Wars oder Star Trek? Für welches Zukunftsszenario entscheidest du dich und welches ist aktuell aus deiner Sicht realistischer?
Ich habe Star Wars, liebe ich mehr als wegen den Wetten und so weiter und was realistischer ist, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass wir den Krieg im Weltraum machen, aber ehrlich gesagt entwickeln wir uns leider darauf zu.
Okay, spannend. Halten wir erstmal so fest. Thomas, ich würde gerne mit dir kurz noch auf deinen Werdegang eingehen, weil bevor wir über die Zukunft sprechen, finde ich, ist immer sehr hilfreich, so ein bisschen zunächst die Vergangenheit zu verstehen. Hilf uns zunächst nochmal zu verstehen, wie du an diesem Punkt, an dem du heute stehst, du bist jetzt gerade aus Washington zugeschaltet, wie du dorthin gekommen bist. Also was hat dich ursprünglich in die Weltraumforschung gezogen?
Ich glaube, für mich war der Hauptgrund, interessiert zu sein an den Sternen, war der Blick in die Sterne. Ich wuchs in einem kleinen Dorf auf, im Berner Oberland. Sehr dunkel, nicht viel Industrie und man sieht viel, viel mehr Sterne. Für mich war Sterne nicht nur interessant wissenschaftlich, sondern auch so ein Ziehen weg von wo ich war. Ich war in einem kleinen Dorf, das ist alles schön, aber auch in einer kleinen christlichen Gemeinde, die sehr abgeschlossen war von der Umgebung. Und so die Sterne waren das Gegenteil davon. Ich ging dann in die öffentliche Schule und als ums Berufswahl ging, plötzlich ging es darum, kann ich Physik studieren, bin ich intelligent genug? Und mein Lehrer sagte mir, probier doch. Ich habe Astrophysik studiert, vor allem wegen den Geschichten um Kopernikus, Galileo und andere, wo wirklich Einsichten über die Natur, Einsichten über die Sterne uns das Denken gelernt haben, in Art und Weise, dass wirklich auf der Erde das Denken sich änderte über uns selber, wegen dem Verständnis der Sterne. Das war der Hauptgrund dafür.
Ja, das ist höchst interessant. Und deine wesentliche Position war ja dann der Wissenschaftsdirektor der NASA. Für alle, die sich darunter selbst nichts vorstellen können, was genau lag auf deinem Schreibtisch und wie muss man sich so einen typischen Tag, so einen typischen Arbeitsalltag vorstellen in der Rolle?
Ja, also das Budget der NASA ist so zwischen 20 und 25 Milliarden pro Jahr, je nach Jahr. Und mein Budget war so zwischen 6 und 8 Milliarden Größenordnung pro Jahr. Und was das unterstützt, sind so zwei Dinge. Erstens wirklich die Forschung in verschiedenen Gebieten. Also eine Professorin, eine Forscherin, ein Forscher aus der Universität schreibt ein Proposal, das evaluiert wird. Und zum Beispiel in Astrophysik, Erdwissenschaften, Planetarenwissenschaften und so weiter. Das ist ungefähr so von diesen 6, 8 Milliarden, 1 bis 1,5 Milliarden. Das andere Geld geht zur Unterstützung von Systemen, von Satelliten, von Forschungssatelliten, von James Webb bis zu kleinen CubeSats, die quasi die Umgebung, die Natur erforschen mit Sensoren oder mit neuer Technologie. Und meine Aufgabe war dabei, bei der Forschung im Allgemeinen einfach die richtigen Leute anzustellen, die richtigen Prinzipien zu brauchen. Zum Beispiel haben wir das Dual Anonymous gemacht für viele wichtige Dinge. Also mit anderen Worten, wir sehen nicht an, ob das Proposal geschrieben wird von einer Frau, von einem Mann, schwarz-weiß, was auch immer, welches Land, sondern die Frage ist, was ist das beste Proposal? Und auf der anderen Seite für die Satelliten geht es darum, die richtigen zu wählen und dann so durch diese Milestones durchzumanagen. Also es gibt manchmal die Situation, dass man etwas tun will, aber man lernt, dass man es nicht kann, muss man das Programm stoppen oder öfter müssen wir zum Beispiel vielleicht mal, das Ideale ist immer, dass man klatscht, also die Leute kommen und alles ist perfekt, aber so funktioniert es eben nicht meistens.
In der Zeit ist natürlich super viel passiert. Wir werden sicher nicht alles vollumfänglich umfassen können. Eine Geschichte, die ich sehr interessant fand, das war am 26. September 2022. Unter deiner Leitung hat ein Raumschiff absichtlich einen Asteroiden getroffen. Die DART-Mission und jetzt im März 2026 hat die NASA bestätigt, dass der Einschlag nicht nur die Umlaufbahn von Dimorphos um 33 Minuten verändert hat, sondern zum ersten Mal in der Geschichte die Sonnenumlaufbahn eines natürlichen Objekts verschoben hat. Kannst du uns helfen zu verstehen, was da passiert ist und welche Implikationen das hat?
Ja, wir wissen, dass mehrere 10.000 Körper in der Umgebung der Erde ungefähr so eine Größe haben von 140 Metern oder mehr. Also das sind wirklich große Felsen, die, wenn sie auf die Erde eintreffen, quasi, was da passieren kann, ist, dass sie wirklich Krater machen, eine ganze Städte auslöschen. Und die Frage ist, wie schützen wir uns davor? Und es gab so eine Idee, in diesem Zwei-Asteroidensystem einen zu treffen. Und ich wusste über diese Idee, und das war ehrlich gesagt die erste Mission, die ich ins Budget genommen habe, als ich angefangen habe als wissenschaftlicher Chef. Und ehrlich gesagt, Teil davon ist, weil ich das Gefühl habe, es ist wichtig, dass wir in der Forschung auch der Menschheit helfen, eben nicht nur über Natur wissen, ob es Klimaforschung ist oder eben Planetary Defense, wie wir dem sagen, die Verteidigung von diesen Himmelskörpern, dass wir wirklich unsere Technologie dafür brauchen. Das zeigt es natürlich aus, so, James Webb spricht so zum inneren Philosophen in uns, Dart zum inneren Gamer. Also ich habe wirklich das Gefühl, es hat mich erinnert an die Computerspiele, die ich gespielt habe, als ich jung war, und hatte das Gefühl, es wäre doch cool, wenn wir das probieren könnten. Ich habe das ins Budget getan. Es war eine billigere Mission als die meisten Astronomie- oder planetaren Missionen. Also ein Drittel die Kosten oder sogar ein Viertel. Und es war unglaublich erfolgreich. Das Ziel war, den kleinen Körper, den wir noch nie beobachtet haben, von der Erde aus zu treffen. Wir wussten, dass es ihn gibt, weil der größere Körper hin und her geht wegen der Gravitation des kleinen Körpers. Wir sahen ihn dann, und den autonom zu treffen mit einem Satelliten, so ein großer Kühlschrank ist, vom Gewicht her ein großer, voller Kühlschrank, den mit hoher Geschwindigkeit auf diesen Himmelskörper zu treffen und dann zu sehen, was passiert. Wenn dieser Körper einfach nur ein Fels ist, ist es wie eine Billardkugel. Man kann von der Geschwindigkeit der Masse ausrechnen, wie sehr er verschoben wird. Aber jeder Himmelskörper so ist eben nicht ein starrer Fels, sondern mehr so eine Kröllgrube. Insbesondere dieser Körper, also es kam unglaublich viel mehr raus. So eine Fontäne von Material kam raus über längere Zeit, viel mehr als wir je gedacht haben. Also war ein Riesenerfolg.
Ja, wahnsinnig spannend. Und wir werden gleich bestimmt nochmal darauf zurückkommen. Ich würde mit dir jetzt gerne so ein bisschen darüber sprechen, was gerade aktuell passiert. Und da sehe ich nämlich einige echt interessante Bezugspunkte auch wieder zum Kernthema hier auf dem Kanal, und zwar KI. Artemis 2 soll Anfang April starten. Das wäre der erste bemannte Mondflug seit 50 Jahren. Auch China bestätigt jetzt eine bemannte Mondlandung vor 2030 vornehmen zu wollen. Allein 2026 versuchen vier Firmen nun Mondlandungen durchzuführen, unter anderem Jeff Bezos mit Blue Origin. Wieso will gerade scheinbar jeder wieder zum Mond?
Also ehrlich gesagt, ist macht es Sinn, dass wir als Menschen probieren, auf dem Himmelskörper zu landen, der uns am nächsten ist. Und wir haben die Technologie seit den 60er Jahren, wissen wir, es ist möglich, das zu tun. Das Problem ist, es kostet halt viel. Und die Motivation für jedes Land ist ein wenig anders. Also es hat zu tun mit manchmal mit Nationalstolz, zum Beispiel in China, auch andere, hat zu tun manchmal mit dem Drang, mehr über Wissenschaft zu verstehen, über Forschung, Technologie, wie zum Beispiel in Europa, als Hauptgrund. Aber das Dritte hat auch zu tun, wirklich damit den Mond in so die wirtschaftliche Bereich zu bringen. Also können wir ihn irgendwie nutzen, genauso wie andere Gebiete auf der Erde. Das sind so die Motivationen. Jedes Land ist ein wenig anders. Aber das sind die Motivationen, die die Leute dazu bringen, wirklich dort zu investieren. Ich glaube, was passiert ist mit diesen reichen Männern, ob die Elon Musk heißen oder Jeff Bezos, das sind so Menschen, die aufgewachsen sind nach oder während Apollo und immer gedacht hatten, wir sollten jetzt weiter sein, als wir sind. Und die haben viel mehr Geld, als Menschen hatten vorher. Die nahmen ihr Geld und haben damit Firmen gebaut, die damit wirklich mithelfen können.
Ja, du sagtest jetzt gerade, der Mond ist wirtschaftlich interessant. Warum genau ist das so? Gibt es da gewisse Ressourcen, die genutzt werden können? Oder was ist aus deiner Sicht der wesentliche Treiber, wieso der Mond wirtschaftlich so interessant ist?
Ehrlich gesagt, ist überhaupt nicht klar, wie interessant der Mond wirklich ist. Aber Aber es gibt so zwei, drei Bereiche, wo die Leute viel drüber sprechen. Das erste ist Materialien, die wir brauchen in der Elektronik. Sind sehr limitiert auf der Erde, die gibt es auf dem Mond, gewisse Metalle, seltene Erden. Das ist so eines. Die Frage ist, was wir nicht tun wollen, ist große Steine zurückbringen und dann ganz wenig von diesem Material rausbringen. Wir möchten dieses Material rausbringen dort auf dem Mond. Wir wissen noch nicht, wie wir das tun. Das zweite hat zu tun mit sogenannten Volatiles. Das sind Materialien, die ehrlich gesagt gar nicht erwartet wären dort. Das eine hat zu tun mit ganz an der Oberfläche mit Helium. Helium kommt aus der Sonne rum, Helium-3. Das brauchten wir zum Beispiel für Quantenrechner. Helium-3 ist unglaublich wichtig, auch für Fusion. Und die Frage ist, können wir das dort bringen? Aber das Dritte, was das Wichtigste ist, sind Wasser und Kohlenstoffbindungen. Und die Frage ist, so im Traum der Menschheit, können wir Raketen vom Mond aus starten, statt von der Erde? Also wenn wir zum Beispiel zum Mars wollen, können wir die Rakete dort quasi auffüllen auf dem Mond, mit diesem Material, mit diesem Wasser, das wir spalten können, oder Methan oder so, das wir bauen können, und dann vom Mond aus. Der Mond ist viel, viel leichter als die Erde. Es braucht weniger Energie, auch durch keine Atmosphäre. Also es braucht viel, viel weniger Energie. Und wenn wir das tun könnten, wäre das für die Raketen, für die Technologie, aber auch für Menschen, die dort wohnen könnten dieses Material, dieses Wasser aus unter der Oberfläche vom Mond nehmen und davon leben. Also dieser dritte Bereich ist der größte, der wichtigste, aber auch der unsicherste, weil wir ehrlich gesagt keine Ahnung haben, in welcher Form dieses Wasser wirklich im Regolith drin ist. Also ist das verteilt wie atomar, wie zum Beispiel in der Sahara. Es gibt auch Wasser in der Sahara im Sand, aber keiner denkt, es ist unglaublich wasserreich. Man kann das rausbringen mit gewissen industriellen Links und so weiter, Technologien. Aber die Tatsache ist, vielleicht gibt es Eisbrocken, die man wirklich quasi rausnehmen kann und die brauchen kann. Das ist so das Dritte. Also in keinem Fall ist der wirtschaftliche Fall absolut klar. Es sind Annahmen und Hoffnungen, die uns treiben, aber das ist ja immer so. Wir wissen selten bei der Erforschung von neuen Bereichen, was wirklich unglaublich wichtig und was unglaublich klar ist. Der Fall wird immer später besser als am Anfang.
Okay, ja, das ist höchst interessant, Thomas. Da habe ich gleich einige Folgefragen zu, auch was das Energiethema vor allem betrifft. Zunächst nochmal ein kurzer Exkurs vielleicht, weil ich meine, du hast gerade an der ETH auch peripher mit dem Mond zu tun. Ihr entwickelt den Moonwalker, also einen vierbeinigen Laufroboter für Mondmissionen. Kannst du erläutern, worum es dabei geht?
Ja, es gibt viele Bereiche auf planetaren Oberflächen, die wir im Moment nicht erforschen können. Und das wir sind sehr gut, wenn alles flach ist, also wie ein Parkplatz, irgendwie mit Steinen drauf. Wir wissen, wie man Rover bauen kann. Aber es gibt viele Bereiche auf dem Mond, insbesondere die zu tun haben mit der vulkanischen Vergangenheit oder der Gegenwart des Mondes. Diese Röhren, die wir auf der Erde auch beobachten, neben Vulkanen, die sehen wir auch auf dem Mond. Wir können die nicht erforschen. Und die Frage ist, können wir eine Technologie brauchen, die entwickelt wurde für die Schweizer Berge, einfach, die auch sehr schwierig ist, mit Rädern zu erforschen, sondern mit Beinen ist viel, viel einfacher. Können wir die brauchen, um wirklich solche unerforschten Gebiete zu erforschen, indem wir einen Roboter bauen, der natürlich mit der richtigen Technologie, mechanisch, aber auch intelligenzmäßig, dort vorwärts gehen kann, ohne dass man ihn steuern muss. Aber dann zweitens auch die Instrumente trägt, die uns eben Augen geben dort in einer Art und Weise, dass wir etwas lernen können, das wir sonst nicht wissen.
Nicht einmal 5% aller KI-Nutzer weltweit arbeiten mit Claude. Und von diesen 5% nutzt nur ein Bruchteil Claude Code. Dabei ist es das mächtigste KI-Tool, das es aktuell gibt. Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, hat selbst nicht einmal damit gerechnet, dass nicht nur Softwareentwickler ihr Leben mit Claude Code dramatisch vereinfachen, sondern dass gerade Nicht-Programmierer damit Dinge bauen, die vorher ein ganzes Entwicklerteam erfordert hätten. Doch das Problem ist, Claude Code ist so mächtig und so individualisierbar, dass die meisten schlicht überfordert sind und nicht wissen, worauf es wirklich ankommt, um echte Ergebnisse zu produzieren. Um dir als Zuschauer von Everlast AI daher die Abkürzung zu liefern, haben mein Team und ich die letzten Wochen einen umfassenden 7-Stunden-Komplettkurs aufgenommen, der dir von A bis Z alles einfach erklärt, von den Grundlagen über konkrete Use Cases, Vorlagen und Templates, die du 1:1 per einen Klick übernehmen kannst. Du kannst dir den Kurs jetzt noch unter claudcodekurs.de sichern oder direkt über den Link unter diesem Video. Während die meisten immer noch ihre Zeit mit ChatGPT verschwenden, kannst du dir jetzt einen enormen Wettbewerbsvorteil sichern. Also gehe jetzt auf claudcodekurs.de und damit zurück ins Video. Du hast jetzt gerade gesagt, mechanisch und auch intelligenzmäßig. Gibt es da schon Einblicke, inwieweit ihr von den aktuellen Entwicklungen im Bereich der KI letztlich auch profitiert? Gab es da irgendwelche Dinge, von denen ihr auch profitiert, seitdem das Thema jetzt, ich sag mal so, Ende 2022 so wirklich groß wird? Oder funktioniert das grundsätzlich eh relativ unabhängig von der Entwicklung, die man jetzt so im Massenmarkt mitbekommt? Wie kann man das einordnen?
Ja, ich glaube, die künstliche Intelligenz und Robotik, die hatten unglaublich viel miteinander zu tun über Jahrzehnte. Und es gibt schon viele Dinge, die schon entwickelt wurden in verschiedenen Art und Weise, aber sehr so mit Modellen, die sehr mechanisch und physikalischer Art waren. Was passiert ist seit dieser Revolution, von der du gerade sprichst, wo wirklich so durch die Oberfläche durchgedrungen ist. Diese Forschung gab es vorher, aber plötzlich ist klar, dass es wirklich Modelle gibt, auf diese Sprachmodelle beruht, die viel, viel erfolgreicher sind als die mechanischen Modelle, um Roboter zu programmieren. Und das Ziel ist, ob das passiert hier auf der Erde mit autonomen Fahrzeugen, ob das passiert mit Robotern, die gebraucht werden, ehrlich gesagt auch fliegende Roboter in verschiedenen Anwendungen, auch militärische Anwendungen, da sprechen wir darüber. Diese Technologie hat natürlich unglaublichen Einfluss auch auf diese Roboter weg von der Erde. Und die ersten Experimente passieren jetzt, gerade auch auf dem Mars mit diesem Perseverance Rover. Und die Kollegen in Zürich, die darüber nachdenken, denken viel auch über diese neuen Methoden nach und programmieren und lernen das im Labor oder in der Umgebung.
Ja, da hätte ich jetzt eher noch mal eine Frage zu gehabt, weil den Rover, den hast du ja auch mitunter zum Mars gebracht und im Dezember 2025 hat der die ersten KI geplanten Fahrten, soweit ich weiß, auf dem Mars absolviert, mithilfe von den Anthropic-Modellen. Also die haben zumindest prominent auch bekannt gegeben, dass Claude-Modelle verwendet wurden an der Stelle. Kannst du das näher erläutern, also wie konkret die Modelle hier eingesetzt werden?
Ja, also ich glaube, was passiert, ist immer noch sehr experimentell. Also die Frage ist einfach, wie wichtig sind diese Modelle und was können wir tun und was wir tun müssen. Und ich glaube, dass überall, wenn es eine neue Technologie gibt, es gibt immer die Hoffnung, dass diese Technologie neue Probleme lösen kann oder effizienter lösen kann als früher. Natürlich auch die Angst, dass etwas passiert, das eben nicht, dass das nicht gut ist. Jede Technologie hat beide Seiten. Und die Art und Weise, mit dem umzugehen, ist es gibt zwei dumme Arten und Weise. Die erste dumme Art und Weise ist einfach zu tun und das Gefühl zu haben, nichts Schlechtes kann passieren, ist immer alles gut. Das ist nicht wahr. Die andere dumme Art und Weise, damit umzugehen, ist zu sagen, etwas Schlechtes kann passieren, das machen wir nichts. Beide sind nicht gut. Die richtige Art und Weise ist zu tun, was jetzt dort passiert. Man kommt zusammen und man quasi in einem Sandbox, würde ich sagen, in einem Sandkasten. Wir bauen mal zusammen die richtige Art und Weise und probieren zu verstehen, was ist wirklich der entscheidende Vorteil, der kommt von dieser neuen Technologie oder die entscheidenden Vorteile. Aber was sind auch die Dinge, die eben nicht gut sind, die uns Sorgen machen, insbesondere mit einem Rover oder mit einem Roboter auf einen anderen Mann. Man kann da nicht einfach hingehen und wieder auf die Beine stellen. Wenn er verloren ist, ist er verloren. Es muss viel, viel besser durchgedacht sein als Dinge, die wir auf der Erde brauchen, weil wir immer da flicken können. Weg von der Erde können wir nicht. Das ist so das Schöne, aber auch das Komplizierte am Weltraumtechnologie. Es muss wirklich funktionieren und man hat eine Chance. Und darum ist es wichtig, dass man zusammen lernt. Also im Moment würde ich es einfach sagen, es ist nicht so, dass das ganze Technologie total neu, also auf den Haufen geworfen wird, sondern dass man wirklich zusammen miteinander einzieht und sagen, so, ich erkläre dir meine Probleme, du erklärst dir deine Lösungen und können wir mal schon in zum Beispiel im Mars Yard, es gibt so Umgebungen, die sehen so aus wie den Mars, wo wir viele Technologien, Software testen können, aber dann auch auf dem Mars selber gewisse Technologien austesten können und sicherzustellen, dass wir verstehen, was ist der Roboter der Zukunft. Können wir zum Beispiel mit diesen neuen Technologien 10-mal schneller gehen? Das wäre super. Wenn wir einfach die Beschleunigung einfach viel, viel schneller gehen könnten, weil wir mehr beobachten, mehr erforschen können mit einem einzigen Roboter.
Um das vielleicht noch mal ein bisschen weiter zu konkretisieren, gibt es da Bereiche oder Probleme, bei denen du sagst, dass da verspricht man sich am meisten von den KI-Modellen letztendlich? Also du hast jetzt gerade schon so ein paar Beispiele gebracht, im Einsatz mit Robotern beispielsweise, die Schnelligkeit zu erhöhen. Was wären so aus deiner Sicht die größten Probleme, die man vielleicht lösen könnte in Zukunft?
Also eine der Probleme, die wir immer, mit denen wir sehr viel zu tun haben, hat zu tun mit Hindernissen während der Fahrt. Die Frage ist, wenn ein Stein dort ist, können wir über diesen Stein fahren oder müssen wir drumherum herumgehen? Es gibt auch Hindernisse, die sehen unglaublich einfach aus, sind viel, viel gefährlicher. Zum Beispiel eine große Sandbank. Wenn wir dort drin stecken bleiben, dann ist der Rover kaputt. Es gibt einen Rover auf dem Mars, der kaputt ist, aus genau diesem Grund. Also die Frage ist, wie können wir Daten nehmen, Umgebungsdaten, die uns helfen, uns zu bewegen und quasi wegzubleiben von Dingen, die gefährlich sind, aber auch Dinge zu finden, die interessant sind. Das Dritte. Die Frage ist so, es gibt viele auf der, sagen wir, der Oberfläche des Mars, aber auch des Mondes, gibt es Steine, die kommen eben nicht vom Mars oder vom Mond, sondern die kommen, es gibt Erd, wir denken, es gibt Steine auf der Oberfläche des Mars von der Erde, genauso wie es Asteroiden gibt auf der Erde, es gibt Meteoriten auf der Erde vom Mars. Das sollte umgekehrt auch gehen. Die Frage ist, wie finden wir die? Und die Tatsache ist, unsere Technologien, die wir haben, sind einfach langsam. Also die Frage ist, können wir besser mit diesen neuen Technologien einfach wirklich alle Optionen durchchecken? Quasi mit einer Geschwindigkeitsvergrößerung, sagen wir von 1 Million, um besser zu verstehen, was sind die wichtigsten Dinge, worüber wir uns drauf konzentrieren müssen. Das ist das andere, also wirklich von der Opportunitätsseite wichtig.
Ja, spannend. Du hattest vorhin, als wir über den Mond gesprochen haben, erwähnt, dass dieser unter anderem im Bereich Kernfusion und auch Quantencomputing interessant sein könnte. Und die NASA entwickelt nun auch zusammen mit dem US-Energieministerium Kernreaktoren für die Mondoberfläche, die bis 2030 startbereit sein sollen. Eine Executive Order des Weißen Hauses fordert dies auch explizit. Kannst du das näher erläutern, also wieso Kernreaktoren auf dem Mond gebaut werden sollen?
Was wir wirklich, wenn man auf dem Mond ist, insbesondere wenn man mit Menschen auf dem Mond ist, aber sogar mit Maschinen, und wenn man in den polaren Regionen des Mondes ist, muss man sich das so vorstellen wie die Sonne über dem Horizont in einer Felslandschaft. Es ist unglaublich schwierig, Solarenergie dort rauszukriegen. Insbesondere, weil die Sonne dann quasi in einem Kreis um einen rumgeht und manchmal ein Berg im Weg ist. Was viel, viel schwieriger ist auf dem Mond als auf der Erde ist, wenn die Sonne nicht scheint, ist es unglaublich kalt. Weil die ganze Strahlungstemperatur alles dominiert. Es ist eben nicht die atmosphärische Temperatur oder die Leitung durch die thermale Leitung durch die Oberfläche, ist alle Strahlung. Das heißt, die Temperatur fällt unglaublich weit runter, je nachdem, also mehrere hundert Grad, also wirklich über 150 Grad Celsius runter oder so. Was passiert dann, ist quasi alle Elektronik geht kaputt. Also die Frage ist, wie bauen wir Technologie, um diesen Maschinen zu helfen, aber dann auch Menschen zu helfen. Und die einfachste Art das zu tun, ist mit Nukleartechnologie, weil es gibt zwei Dinge, die passieren bei nuklearem Zerfall. Das erste ist Wärme und das zweite ist elektrische Energie aus dieser Wärme. Eben beides ist wichtig. Und darum ist insbesondere eine gute Idee, nuklear zu brauchen, weil eben vieles davon Wärme ist, das man auch braucht. Also manchmal ist die Wärme bei Nuklearreaktoren auf der Erde ist so, dass die Abstrahlung, die man nicht brauchen kann, aber auf auf dem Mond eben ist es auch ein gutes Produkt dieser Energiesysteme.
Du hast jetzt gerade eben gesagt, die Kälte ist dahingehend ein Problem. Es gibt jetzt Leute, die sagen, das könnte man auch als Vorteil nutzen. Unter anderem Elon Musk hat prominent geschrieben, dass Quantencomputing genau in diese beschatteten Krater auf dem Mond gehöre. Und was steckt aus deiner Sicht dahinter? Also ist da was dran? Wie realistisch ist das?
Wenn wir Quantum Computing machen oder sogar in einem Rechencenter, das die Firmen brauchen, um irgendwie ein ChatGPT oder wie die Firmen alle heißen, quasi gute Modelle zu brauchen. Wir brauchen unglaublich viel Energie und strahlen Energie ab. Quantum Computing ist genau dasselbe oder viel noch extremer, weil um wirklich Quanten rumzugehen, gibt zwei Dinge, die einem wirklich helfen. Das erste ist Vakuum und das zweite ist tiefe Temperaturen. Und es gibt so, wenn man das könnte, dass man Rechencenter in den Weltraum schickt und wenn man zum Beispiel Quantum Computers auf den Mond schickt, könnte das eine gute Plattform sein. Ich meine, Tatsache ist, es arbeiten jetzt viele am ersten, also wirklich diese Rechencenter im Weltraum, weil es wirklich, ehrlich gesagt, auf der Erde wollen einfach nicht alle Energie oder viel Energie dazu brauchen. Es gibt schon in gewissen Bereichen schon fast 10% der Energie, die verbraucht für Compute, also für verschiedene Art und Weisen mit Computer. Und ich meine, Tatsache ist, viele Leute haben das Gefühl, dass das noch viel wachsen muss, um wirklich diese Technologie zu brauchen. Und die Frage ist, tun wir das besser an einem Ort, wo ganz natürlich, wo es kalt ist? Quantum Computing ist dasselbe. Ich würd einfach sagen, es ist unglaublich wichtig, dass wir Fortschritte machen mit Quantum Computing, dass es auch hier funktioniert. Dann haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, dort effizienter zu machen. Aber ja, ich verstehe schon, warum die Idee kommt. Die negativen Dinge der Mondumgebung sind die positiven in einem Quantum Computing. Umgebung, wie gesagt, Vakuum und Kälte.
Ja, du hast jetzt gerade eben gesagt, dass sich viele gerade eher auf diesen Bereich orbitale Rechenzentren fokussieren. Das war jetzt auch wohl einer der Hauptgründe, dass SpaceX nun auch an die Börse gehen will und mit xAI letztlich fusioniert hat. Da würde mich auch nochmal deine Einordnung zu interessieren. Auch die Marspläne hat man jetzt um 6 bis 7 Jahre nach hinten verschoben und fokussiert sich jetzt auch voll und ganz auf den Mond seitens SpaceX. Hat dich dieser Strategiewechsel überrascht und was steckt aus deiner Sicht dahinter?
Also was passiert ist mit dem Mars und dem Mond, ich glaube, der neue Chef von NASA, Jared Isaacman, hat wirklich allen Firmen angerufen und gesagt, die höchste Priorität muss der Mond sein für dich. Mit Amazon, und also mit Blue Origin und dann mit SpaceX. Und was Blue Origin gemacht hat, die haben gesagt, wir stellen alles Low Orbit Flying stellen wir ab und bringen die Leute auf die Mondprogramme. Das Erste. Und was Elon Musk gemacht hat, hat gesagt, alles Mars-Dings wird zweite Priorität, die erste Priorität ist der Mond. Also was wir hier sehen, ist Führungsverhalten von Jared Isaacman und die Leute reagieren drauf. Er hat auch natürlich innerhalb von der NASA Dinge geändert, um diese Mond-Erforschung wahrscheinlicher zu machen und erfolgreicher. Das ist so das Erste. Bezüglich den Rechenzentren, ich glaube, gibt es so drei Dinge, die dort passieren. Das Erste, da habe ich schon darüber gesprochen, ist wirklich diese Rechencenter. Jedes Mal, wenn man ein neues aufstellen will, braucht man ein Kraftwerk dazu. Es ist auch klar, dass wenn man Rechencenter aufstellen will, dass es die Umgebung negativ beeinträchtigt. Also die Frage ist, wie bringt man das weg? Google, im Moment führend in allen Rechencentern, haben davon schon eine Weile dran gearbeitet, haben auch ihre eigenen Projekte. OpenAI hat angefangen und dann Elon, ehrlich gesagt, nicht als Erster. Die anderen waren zuvor, aber Elon hat die besten, also die meistgebrauchten Raketen und hat wirklich viele Satelliten gebaut mit viel weniger Kosten als die meisten anderen. Also, dass er da draufgesprungen ist nicht überraschend für mich. Es gibt noch zwei andere Argumente. Das erste hat zu tun, ehrlich gesagt, mit militärischen Argumenten. Wenn man Raketen aus dem Weltraum abschießen will, muss man Compute in den Weltraum stellen. ist zu langsam, quasi auf die Erde zurück und hochzugehen, mehrere Mal. Man will so gut wie möglich Entscheidungen im Weltraum selber treffen über den Weltraum. Dieses Golden Dome Projekt drum hat viel auf der amerikanischen Seite hat diese Compute-Elemente auch und das war auch so ein Anstoß. Und das Dritte hat zu tun mit Daten. Die Frage, also ich spreche jetzt aus der europäischen Perspektive, wenn man quasi Compute und Zentren in den Weltraum spricht und schickt und selber quasi Zugang hat drauf und man ist der einzige Ort, da das passieren kann, weil man die Daten runter und rauf schicken kann, dann sind diese Daten wirklich sicher. Sie sind eben nicht in einem Netzwerk, wo andere Länder oder andere Firmen quasi Hintertüren offen haben. Also das sind diese Autonomie, das Versprechen von Autonomie von Daten ist so ein dritter Teil. Das sind die drei Argumente, glaube ich, alle spielen eine Rolle, je nachdem man drüber spricht.
Ja, du hast gerade Google erwähnt, die wird ja in dem Paper Project Suncatcher explizit sogar gedankt von Google, die TPUs in den Orbit senden. Und ein mögliches Problem, was immer wieder angesprochen wird, das ist die Latenz dabei, also das Betreiben von die Inferenz über Rechenzentren im Orbit gar nicht mal so sinnvoll wäre. Bei KI-Trainingsläufen wäre das jetzt beispielsweise kein Problem. Du hast gerade schon so ein paar Anwendungsfälle ja genannt, zum Beispiel im militärischen Kontext und in Bezug auf Datensicherheit. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Anwendungsfälle, die überhaupt Sinn machen? Also natürlich auch für Unternehmen wie Google beispielsweise. Geht es um das Training von KI-Modellen oder sind es andere Dinge, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt? Was siehst du hier?
Über längere Zeit wird das Training auch eine Rolle spielen im Weltraum. Aber am Anfang, glaube ich, hat es wirklich zu tun mit den Daten, die schon im Weltraum sind. Zum Beispiel Erdbeobachtungsdaten oder Kommunikationsdaten, die schon dort sind. Aber auch Dinge, die man dorthin schicken kann und eben dort aufbewahren kann. Also die ersten Anwendungen müssen nicht so gut sein wie ein Rechencenter auf der Erde. Das wäre unrealistisch. Es gibt so drei große Probleme. Die Frage ist, wo kommt die Energie her? Das sind wirklich große Solaranlagen. Und ehrlich gesagt, wir produzieren nicht genug auf der Erde, um das alles gerade in den Weltraum zu schicken. Das zweite hat zu tun mit die Abstrahlung der Hitze, die auch dort von diesen Compute-Elementen kommt. Das sind so Technologien, die wirklich entwickelt werden müssen in einer Art und Weise, die noch vor uns steht. Und dann das dritte hat zu tun mit Kommunikation. Es braucht wirklich zwischen den Nodes, aber auch auf die Erde zurück, unglaublich viel Daten, die hin und her geschickt werden müssen. Und viele der traditionellen Technologien sind nicht schnell genug. Das sind so die drei großen Probleme. Ich glaube, man fängt an, ohne dass man so gut ist wie auf der Erde, vielleicht nur 10% oder 1% so gut. Und man lernt, wie mit dem umzugehen. Und dann baut man das System so aus und um in einer Art und Weise, dass in 10 oder 20 Jahren plötzlich sehr kompetitiv ist in vielen Sektoren.
Ja, das ist interessant, dass du jetzt diese Punkte genannt hast, weil wenn ich so online recherchiere, dann sehe ich häufig das Argument der Kühlung, also dass viele sagen, die Kühlung wäre sehr problematisch. Selbst Jens Huang sagt, die Ökonomie ergebe noch keinen Sinn, der Weltraum biete Energie in Fülle, aber Kühlung sei der Engpass. Du bist ja auch Physiker, also geh da gerne auch ein bisschen ins Detail, wenn du magst. Also was ist deine Meinung dazu, also zu diesem angeblichen Bottleneck der Kühlung?
Also meine Meinung ist, dass wenn man die Rechnung einfach macht und sagt, wie groß ist ein Rechencenter und ich will das gerade von Anfang an mit den gleichen Technologien heute machen, ich weiß nicht, wie man das tut. Also viele der Effizienz der Kühltechnologien, es gibt so Blogposts, die zirkulieren so in den physikalischen Umgebungen, wo man wirklich quasi uns hinschaut. Ich meine, wir wissen, wie Kühlung funktioniert. Stefan Boltzmann hat das alles rausgefunden. Wenn man Temperatur kennt über ein gewisses Bereich, man weiß, wohin man strahlt, die Geometrie weiß man auch. Man kann rechnen, wie sehr kann man kühlen. Also man kann mit dem Kühlen anfangen und dann sagen, also gut, wie heiß darf Elektronik sein? Und dann kann man sagen, also gut, wie viel Power hat man zur Verfügung, um wirklich diese Chips zu laufen zu lassen. Und man sieht sofort, dass man so ein Zentrum nicht auf den höchsten mit der höchsten Intensität, mit den auf der Erde gebrauchten Geschwindigkeit betreiben kann. Aber ich glaube, das ist so, also ich verstehe das, aber ich glaube auch, dass es gibt so zwei Arten, auf das zu reagieren. Das erste sagt, also wir machen es dann nicht. Und die andere ist das, was häufig in Amerika passiert. Also gut, wir müssen es halt entwickeln. Also die Art und Weise, wie wir es tun, es wird bauen etwas, das nur 1% so gut ist. Und das können wir. Also es gibt Dinge, die dann so funktionieren. Sie sind in einem anderen Ort und wir brauchen es eben für Charakteristiken, die auf der Erde nicht gebraucht werden können. Und dann entwickeln wir es von dort. Zum Beispiel neue Materialien, neue Energiequellen. Wir haben gerade vorhin von Nuklear gesprochen. Die Frage ist, in welcher Art und Weise hat Nuklear eine Rolle im Weltraum für solche Technologien? Im Moment ist die Antwort nein, keine. Aber wie sieht die Zukunft aus? Ich weiß nicht. Also die meisten Projekte, inklusive Google, brauchen natürlich Solarenergien. Und dort ist dann die Frage, abgesehen vom Kühlen, ist einfach die Supply Chain. Wo kriegen wir das Material hin und wie bauen wir das? Es gibt natürlich ausrollbare Solarpanels, brauchen wir auch bei der Space Station. Übrigens bei DART, wir haben darüber gesprochen, brauchten wir auch ausrollbare Solarpanels, eben nicht die standardisierten, aufklappbaren, sehr stabilen Solarpanels, sondern mehr so wie eine Store, die quasi abgerollt werden können und viel, viel größer sein können für weniger Masse. Und das ist so, was auch hier diskutiert wird.
Wie funktioniert die Regulierung im Orbit? Weil das Argument, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass man sagt, der Ausbau von Kernenergie auf der Erde ist im Zweifel einfach bürokratisch deutlich aufwendiger, als das Ganze im Orbit zu machen, weil die Zulassungsverfahren teilweise 5 bis 10 Jahre dauern für so ein Atomkraftwerk. Wie kann man sich das vorstellen im Orbit? Also ist das tatsächlich so, dass das regulatorisch einfacher ist und dass das auch ein Grund ist?
Was sicher, was die Einfachheit macht, oder wenn ich irgendwie sagen will, ich bin hier in Washington DC, wenn ich hier ein Kraftwerk aufbauen muss, das erste ist, es gibt eine staatliche Regulation und dann bis am Schluss ganz eine lokale. Ich bin hier in Georgetown, die lokale Stimme und dann, wenn ich irgendwo wäre, noch die Stadt, ob Virginia oder Maryland oder wo es auch immer ist, es gibt viele Levels von Regulation, die eine Rolle spielen und jeder hat da etwas zu sagen. Einige haben zu sagen mit den Schmetterlingen, die vielleicht da sind, andere haben zu sagen mit dem Straßenverkehr, die dritte mit der Sicherheit und so weiter. Und was passiert im Weltraum? Es gibt gewisse Regulationen, die eine Rolle spielen, die viel, viel komplizierter sind. Zum Beispiel etwas Nukleares zu starten ist unglaublich viel, viel schwieriger, als die meisten Leute denken. Also ich habe als NASA-Wissenschaftschef auf den Mars eine Nuklearbatterie gestartet. Ist viel, viel weniger kompliziert als ein Reaktor. Und die Bürokratie dazu wurde vereinfacht. Und ehrlich gesagt, bei der ersten Trump-Administration. Und ehrlich gesagt, in einer guten Art und Weise. Also wirklich Dinge wegzunehmen, die einfach wirklich nur ein Hindernis waren, ohne viel Positives dabei. Aber das andere ist auch wahr. Es gibt Dinge, da müssen wir aufpassen. Also wir wollen nicht, wenn eine Rakete kaputt geht, sagen wir in Florida, kann nicht plötzlich die ganze Umgebung verseucht sein. Also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ein Reaktor auf eine Rakete stellen und die Rakete explodiert, darf nicht das ganze Cape Canaveral nicht mehr brauchbar sein. Also nicht wegen den Tieren und den Menschen nur, sondern einfach die ganze Infrastruktur kann nicht mehr brauchbar sein. Darum ist es gut, sich das zu überlegen, ehrlich gesagt, wie viel radioaktives Material ist da drauf und was passiert, wenn das zerstreut wird, auf dem Boden, aber auch auf dem Weg hoch, wenn 5 Sekunden nach dem Start, 20 Sekunden nach dem Start, und man muss dieses Risiko zusammenzählen und verstehen, auf welcher Art gibt es welche Mitigationsmöglichkeiten, um wirklich mit dem umzugehen. Also es gibt Regulationen, die nicht mehr eine Rolle spielen. Wenn es einmal weg ist, ist es weg. Und dann ein Staat, das ist nur die staatliche Regulation, die immer noch eine Rolle spielt. Also Operation and Constant Supervision. Also ich bin zuständig, dieses Satellit gehört immer noch zu den USA oder zu Deutschland, je nachdem wer zuständig ist, welches Land, und Constant Supervision, auch wenn es eine Firma ist, ist das Land immer noch zuständig, das dass dieser Satellit oder dieses System wirklich richtig betrieben wird. Aber das ist viel, viel einfacher als auf der Erde. Also es gibt Dinge, die einfach sind, aber es gibt auch Dinge, die komplizierter sind. Und es ist für mich nicht unbedingt klar, welches vorwiegend wichtiger ist hier.
Ich möchte hier nochmal einen größeren Gedanken mit dir teilen. Da interessiert mich deine Einordnung auch als Physiker natürlich besonders. Und zwar viele argumentieren gerade, dass die Energie letztlich über die Zukunft der Menschheit entscheidet, vor allem natürlich im Hinblick auf KI und jede weitere Technologie, die wir jetzt ausbauen. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt ja, jede Berechnung erzeugt Abwärme. Und diese wird mit dem massiven Ausbau von Rechenzentren auf der Erde natürlich exponentiell steigen. Und die Erde hat letztlich ein festes Wärmebudget, also eine endliche Oberfläche, über diese Wärme ins All abstrahlen kann. Irgendwann wird also die Abwärme allein die Bewohnbarkeit auf der Erde zerstören können, unabhängig von der Energiequelle. Ist das aus deiner Sicht eine physikalische Notwendigkeit, wenn man sagt, Energie entscheidet letztlich über alles, die Berechnung und die Rechenzentren und die Energie ins All zu exportieren und letztlich so etwas wie im Endzustand einen Dyson Swarm zu bauen?
Also ich will jetzt vielleicht die Frage ein wenig verallgemeinern. Also was wir sehen ist, wenn Menschen Energie brauchen, kommen sie aus der Armut raus. Das immer kommt zusammen. Ich meine, Tatsache ist, wenn China, quasi ein großer Teil der Menschheit, die in Armut leben, plötzlich in den Mittelstand kommen, brauchen die mehr Energie. Und ehrlich gesagt, ich glaube, dass da eine, also ich bin, meine Familie, ich bin, die, unsere Generation, unsere Kinder sind reicher als meine Eltern. Damals in den Bergen, alle meine Ausbildung wurde bezahlt von Steuerzahlern, die mehr Geld hatten und so weiter. Also ich denke immer, natürlich wollen wir Energie sparen, was dumm ist, Energie zu vergeuden. Aber ehrlich gesagt, wir wollen nicht einen Gegensatz bilden zwischen Menschen aus der Armut rauszubringen und quasi erfolgreich leben zu lassen und die Gesundheit des Planeten. Diesen Widerspruch gibt es nur, weil wir die falschen Energiequellen haben. Also ich gehe mit dir einig, dass Energie wirklich wichtig ist. Also wir müssen an einem Ort hinkommen, dass wir Energie brauchen können, ohne die Umgebung zu zerstören. Und das hat erstens zu tun mit der Quelle von Energie, natürlich erneuerbare Energien, aber auch nukleare Energien, glaube ich, werden für die Zukunft der Menschheit wichtig auf der Erde. Aber dann zweitens auch, dass wir eben Dinge, die wirklich Abwärme produzieren und Energie quasi brauchen, in einer Art und Weise auf dem Planeten wegnehmen von Menschen, dass wir die wegbringen. Also ehrlich gesagt, auf einer Zeitskala von 10, 20, 30 Jahren von jetzt wollen wir nicht alles, insbesondere die auf der Erde Dinge zerstört, auf der Erde lassen. Ich möchte, dass der Planet schöner wird, wieder originaler wird, wie früher, natürlicher, mit mehr Bäumen und nicht mit mehr Fabriken. Ich möchte, dass die Fabriken weg sind, viel mehr, nicht den Leuten Krebs geben, weil sie quasi den Staub einatmen der Fabrik nebendran, sondern dass diese Dinge weg sind. Also ja, ich glaube wirklich, Energie, quasi die Gedanken über Energie ist unglaublich wichtig. Erstens ist nicht im Widerspruch zu sehen als zur naturschützerischen Art und Weise, die wir alle in uns haben, aber auch um wirklich zu sehen, hey, wo ist der richtige Ort, um etwas zu tun? Wir sind noch nicht dort. Also ich meine, wovon ich spreche, ist nicht, was wir dieses Jahr tun können. Es ist interessant, dass viel Kommunikation jetzt weggeht von der Erdoberfläche. Und ehrlich gesagt, ich möchte, dass es mehr Konkurrenz gibt, dass nicht nur eine Firma so dominant ist. Das ist wichtig, dass wir in der Zukunft, dass auch, ehrlich gesagt, auch europäische Firmen das tun können. Aber zweitens eben, dass Infrastruktur, die Erde verbaut, weggeht von der Erde, finde ich toll.
Wenn dir dieses Video hier gefällt und du schon was Neues gelernt hast, dann stell einmal sicher, ob du den Kanal wirklich abonniert hast. Ich höre immer wieder von Zuschauern, die Videos hier ausgespielt bekommen, die davon profitieren, aber übersehen, dass sie den Kanal nicht abonniert haben. Wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, dann profitierst du immer als Erste oder Erster von den neuesten Videos und den neuesten Entwicklungen im KI-Bereich und bist allen anderen 2-3 Schritte voraus. Deswegen schau einmal nach, tu dir selbst den Gefallen und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Ja, weshalb ich da jetzt auch nochmal den Bogen gespannt habe. Du arbeitest ja nach meinem Verständnis an der ETH mit der LIFE-Mission. Genau darin, also auch nach Infrarotsignaturen von genau solchen Strukturen, also wie Dyson-Schwärmen beispielsweise, zu suchen. Ist das so korrekt? Oder woran arbeitet ihr genau?
Ja, es gibt so, was wir wissen über die Erde, und ehrlich gesagt der einzige Planet, wo wir wissen, sicher wissen, dass es Leben gibt, ist die Erde. Wir wissen, dass die Atmosphäre der Erde sich total änderte wegen des Lebens auf der Erde. Und ehrlich gesagt schon bevor Menschen kamen. Also die Bakterien änderten die Atmosphäre, machten mehr Sauerstoff in die Atmosphäre, also Ozone und andere, Stickstoff zum Beispiel ist auch ein Produkt des Lebens, vor allem in der Atmosphäre. Und was wir gerne tun möchten, abgesehen von den Technosignaturen, von denen du gerade sprachst, ist auch die ganz natürlichen Signaturen zu sehen von Leben, bevor das Leben intelligent wird. Also ich spreche immer davon, wenn wir die Erde ansehen und sagen, die Uhr des Lebens sind 12 Stunden, wie meine Uhr am Handgelenk, quasi für über 59 Minuten und 30 Sekunden dieser 12 Stunden ist das Leben einfach Mehrzeller und entwickelt sich, und erst die letzten paar Sekunden ist intelligentes Leben. Also wir möchten, also im intelligenten Leben und in der Zukunft von uns, gibt es hoffentlich diese Dyson Spheres und all diese Dinge, die Technosignaturen sind, und ehrlich gesagt sollten wir auf die auch sehen. Und als ich bei der NASA war, habe ich diese Programme angestellt, die waren nicht, das war nicht akzeptierbar vorher, und ich habe das Gefühl, das ist wichtig, aber es ist auch wichtig, zurückzugehen in unsere Geschichte und quasi Atmosphären zu sehen von Planeten, die eben von Einzellen und so weiter quasi beeinflusst werden, bevor das Leben intelligent wird.
Ja, also ich glaube, dazu könnte man nochmal eine ganz eigene Folge machen. Da interessieren mich natürlich auch mögliche Erkenntnisse, die ihr schon gewonnen habt. Aber das können die Zuschauer jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich da nochmal eine zweite Folge interessiert. Ich würde nämlich nochmal deine Meinung zu einem weiteren Gedanken jetzt gerade in diesem Themenkomplex von dir hören. Und zwar landet man, wenn man das alles weiterspinnt, bei einem Konzept, das nennt sich Matroschka Brain, also verschachtelte Dyson Spheres um einen Stern, wie russische Puppen, wobei jede Schicht die Abwärme der inneren nutzt, um weitere Berechnungen durchzuführen. Also im Prinzip verwandelt man dann den kompletten Stern in einen Computer. Was ist deine Meinung zu diesem Konzept?
Ja, es wäre toll, herauszufinden, wie das funktioniert. Und also ich finde diese Ideen wirklich stimulierend für mich. Also die Dyson-Ideen, aber auch die, wirklich quasi an die physikalische Limite zu gehen, was möglich ist. Wir wissen, wie man Bits rechnet von Energie. Wir wissen, es gibt Thermodynamik, es gibt physikalische Dinge. Und also ich habe wirklich, die Frage ist, wie entwickelt sich eine Gesellschaft? Also für mich ist das so die hoffnungsvolle Richtung, dass wir wirklich die Planeten natürlich lassen und uns quasi in den Weltraum bewegen und quasi Technologie dorthin stellen. Die zweite Sorge, die ich habe, ist so das, was wir im Moment sehen, letztes Jahr, aber auch dieses Jahr, dass wir quasi Mühe haben, auf der Erde miteinander zu leben, mehr als wir sollten. Und es gibt so diese negativen Fragen. Also jemand fragte mich letztens, wenn du Aliens treffen würdest, was wäre die erste Frage, die du stellst? Und die Frage wäre, wie habt ihr es geschafft, über diese negativen Dinge zu kommen und zusammen quasi die Energie so zu bündeln, dass sie eben gebraucht werden kann, um tiefer ins Universum zu gehen? Weil das sind die wichtigen Fragen. Wir müssen uns überlegen, dass dieses Jahr im November wird Voyager, das sind die Missionen, mit denen wir immer noch Kontakt haben, die gingen aus den 70er Jahren, gingen die los von der Erde, die sind ein Lichttag weg von der Erde im November. Also das ist das Maximum, was wir geschafft haben bis jetzt. Und das war die Generation meiner Eltern, die das gemacht hat. Meine Generation, deine Generation, wir haben keine Technologien, um tiefer in den Weltraum zu gehen. Zum Teil ist das, weil wir mehr Geld ausgeben im Militär als in die Forschung vorwärts. Und das die gleiche Frage anders gestellt. Also die Frage ist, wie bauen wir eine Zukunft, in der wir zusammen wichtige Ziele erreichen und quasi Dinge aus dem Sci-Fi in die Realität reinbringen, weil wir wie Dart, also das wirklich tun, und wie brauchen wir diese positive Energie und bestimmen damit die Zukunft, anstelle die negative Energie, in der wir aufrüsten, um einander quasi mit Feuer und Kugeln quasi die Zukunft zu verderben. Also das für mich, natürlich braucht es Sicherheit der Länder, aber die Tatsache ist, als Gesellschaft im Allgemeinen möchte ich wirklich, dass wir mehr an Erforschung denken über die Fragen, die du gerade stellst, als die Frage, wie man eine Drohne runterschießen kann.
Ja, um da auch nochmal den Bogen zu meiner Anfangsfrage zu spannen. Also Star Trek war ja so eine der wenigen großen Sci-Fi-Serien, die eine wirklich optimistische Zukunft gezeichnet haben. Und für meine Begriffe gab es seitdem eben sehr viel Dystopie. Also Black Mirror, natürlich, wenn man jetzt über KI spricht, Terminator, Ex Machina und so weiter. Selbst der Marsianer, den du ja wohl auch magst, funktioniert nur, weil alles schief geht. Und deswegen meine Frage, glaubst du, es wäre wichtig, mal wieder positive Erzählungen zu schaffen oder positive Serien wie damals eben Star Trek und dass dies natürlich auch eine wichtige Rolle spielt in Bezug auf das, was wir wissenschaftlich und technologisch leisten als Gesellschaft?
Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Es ist einfach, in eine Situation zu kommen, in der wir die Welt negativ sehen. Es ist noch einfacher, irgendwo hinzukommen, weil wir die Hoffnung aufgeben. Und das wäre das Traurigste, das passieren kann. Was wir tun sollten, ist miteinander feiern, wenn etwas Unglaubliches passiert, wenn Menschen zusammenkommen und etwas bauen, das viel, viel besser ist, als sie es am Anfang gedacht haben. Ich möchte, dass wir Geschichten über Forschung und Abenteuer miteinander teilen und einander ermuntern dazu, dass solche Geschichten selber zu erleben und Geschichten zu schreiben. Also für mich ist das einer der Gründe. Also ehrlich gesagt auch als Bürger der internationalen Welt war da einer der Gründe, warum ich in den Weltraum ging. Die Mauer kam runter in Deutschland. Zwei, drei Jahre später arbeitete ich in Moskau, weil ich das Gefühl hatte, es ist so cool, fast wie Sport, dass Wissenschaft einem zusammenbringen kann. Und ich möchte, dass wir das noch mehr tun. Ich freue mich, dass in deinem Podcast du das tust. Und das erinnert mich auch, hier mitzuhelfen, weil ich das Gefühl habe, ja, es sind die positiven Denker, die trotzdem etwas tun, die dann die Zukunft in die richtige Art und Weise umbiegen, dass die Zukunft positiv wird, die Zukunft wegbringen von diesem Cliff, dass wir manchmal das Gefühl haben, auf das wir rauf zurennen.
Ja, das kann ich absolut nur so unterschreiben. Und Thomas, ich habe noch so viele Fragen an dich, aber jetzt mit Hinblick auf die Zeit habe ich noch zwei, die ich jetzt platzieren möchte. Und zwar, du hast ja ein europäisches SpaceX mal gefordert und aktuell bist du wieder zurück in der Schweiz tätig. Kannst du uns einen Überblick darüber geben, was gerade in Europa passiert? Was sind aus deiner Sicht die interessantesten Entwicklungen, die meisten da draußen vielleicht auch noch gar nicht kennen und nicht davon gehört haben? Was passiert gerade in Europa?
Was wir immer darüber nachdenken müssen, ist, dass einige der wichtigsten Denker kommen aus Europa. Das war auch in den Firmen, die in Amerika gebaut wurden, zum Beispiel SpaceX, wäre nicht wirklich so passiert ohne Hans Königsmann, ein Deutscher, der dort gearbeitet hat, unglaublicher Denker und wirklich mit unglaublich viel Respekt weltweit. Und was ich wirklich die jungen Menschen hier insbesondere ermutigen würde, ist, diese Firmen in der Schweiz und in Europa zu bauen. Ich arbeite in der Schweiz, ich will dort die richtige Umgebung schaffen, aber ehrlich gesagt, es gibt Raketenfirmen, die jetzt zusammenkommen in Europa. Isar Aerospace ist eine, es gibt mehrere andere, die gebaut werden, die mich wirklich optimistisch führen lassen. Es gibt, ich glaube, für die Regierungen ist wichtig, dass man wirklich die Hindernisse aus dem Weg räumt für diese kleinen Firmen. Ich glaube, Amerika ist manchmal proaktiver als Europa, um denen zu helfen. Und ich bin jetzt auf dieser Stufe, wo ich auch diese Regierungsdiskussion haben kann. Und das, so spreche ich weiter. Aber ich bin sehr positiv über das Innovationspotenzial in Europa. Einige der interessantesten Firmen mit Erdbeobachtungen und künstlicher Intelligenz kommen aus Europa. Einige der interessantesten Firmen auch mit kommerziellen Beobachtungen der Erde kommen aus Europa.
Du hast gerade eine genannt, also ISA Aerospace. Welche muss man da noch kennen?
Also Exploration Company ist eine, die in Europa sehr wichtig ist. Es gibt eine belgische Firma, Aerospace Lab, die ich cool finde, auch Swiss to 12 in der Schweiz. Es gibt mehrere Firmen, die wirklich dort, auch jüngere Firmen, die gar noch niemand kennt, die ich beobachte, die diese Energie haben, die ich gerne sehen möchte. Und ehrlich gesagt, wo ich mithelfen will, um eben erstens die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, aber zweitens auch mithelfen will, um ihnen wirklich zur Geschwindigkeit helfen, die es braucht, um wirklich in den Bereichen führend zu sein.
Ja, absolut. Also schreibt es gerne jetzt mal in die Kommentare. Ich bin mir sicher, dass wir da in Zukunft nochmal einen zweiten Teil ansetzen können, um genau diese Themen zu vertiefen. Thomas, letzte Frage an dich, und zwar, was werden aus deiner Sicht die Dinge sein, die wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren erleben werden, die dich gerade interessieren, mit denen du dich beschäftigst, mit denen heute aber vielleicht noch niemand rechnet? Also was sind deine kühnsten Thesen, was werden wir die nächsten 5 bis 10 Jahre erleben?
Also ich glaube wirklich, dass diese künstliche Intelligenz zusammen mit Erdbeobachtungen und Beobachtungen des Universums wirklich transformierend sein werden. Also ich möchte gerne sehen, dass ein Bauer irgendwo auf der Welt quasi über eine mobile Plattform Informationen kriegen kann, über wo Dünger nötig ist und wo nicht. Wir brauchen 80% des Düngers brauchen wir nicht, das geht nur in die Seen. Diese direkte Kopplung, die quasi den Menschen hilft, mit diesem sich ändernden Planeten umzugehen, ist wirklich eine Hoffnung und eine Vision, die sich der wert ist, in die Wirklichkeit umzusetzen. Es gibt nichts solches heute, aber das muss passieren. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren möchten wir auch diese Technologien in den Weltraum bringen. Ich hoffe, wir bringen quasi genug Information zurück von diesen Satelliten, um wirklich zu verstehen, gibt es Leben außerhalb der Erde? Das ist eine wichtige Frage, und in dem Fall denke ich bakterielles Leben, eben wie die ersten Milliarden auf der Erde, wo es Leben gab. Und das sind so die, niemand denkt darüber nach direkt, aber stell dir vor, wie die Art und Weise, wie sich alles ändert, auch bezüglich Pharmazeutik, Möglichkeiten, quasi Gesundheit zu helfen mit einem ganzen neuen Inventar von Lösungen, die wir noch nie darüber nachgedacht haben.
Ja, sehr tolles Schlusswort. Das fasst ja auch nochmal gut deine Meta-Aussage zusammen. Also die neuen technologischen Möglichkeiten, die wir haben, jetzt positiv und optimistisch auch entgegenzunehmen und nicht immer nur zu versuchen, das Schlechte zu finden. Deswegen, Thomas, also war sehr interessant. Vielen Dank dir auch für die wertvollen Einblicke in deine Arbeit. Und ich wünsche jetzt in jedem Fall weiterhin viel Erfolg in Washington und sehr gerne bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank dir. Alles Gute.